Ja, letzten Sabbat, wer erinnert sich noch an die Predigt? Okay, alle, die da waren. Und ich habe euch versprochen, diesen Sabbat geht es weiter. Es ist eine zweiteilige Predigt mit dem Titel Wach auf, Laodicea. Der erste Teil, letztes Mal, da ging es so um den Auftrag und die Identität, wer wir sind und was unser Auftrag ist. Und heute möchte ich über das Kernproblem von Laodicea sprechen und über die Lösung, die Jesus anbietet. Die Worte heute sind ziemlich klar und deutlich. Und sie gelten bei jeder Predigt, die ich schreibe, gehe ich vorher auf die Knie. Es sind nicht meine Worte. Ich bitte Gott um seinen Geist, um Weisheit. Und das Erste, für den so eine Predigt gilt, bin immer ich. Die Worte richte ich zuerst an mich. Bin ich bereit, das auch umzusetzen? Und dann erst an die Gemeinde. Und die Worte heute, wie schon gesagt, sind sehr klar und deutlich, aber sie sind notwendig. Sie sind notwendig für die Gemeinde Gottes, für Laodicea, denn Gott hat eine Botschaft an Laodicea. Wer sind wir? Was ist unser Auftrag? Ein kurzer Rückblick. Lux lucet in tenebris. Licht leuchtet in der Finsternis. Unser Auftrag ist von heiliger Natur. Nichts ist bedeutender als die Rettung von Seelen. Der ganze Himmel setzt sämtliche Hebel in Bewegung, um dieses Werk zu tun. Und es ist auch der tiefste Wunsch Gottes, Menschen zu retten. Nichts bedeutet ihm mehr. Er lässt 99 Schafe links liegen und geht und sucht das eine, bis er es gefunden hat. Und wenn er es gefunden hat, was gibt es dann? Das größte Fest im Himmel, weil eine Seele gerettet wurde. Eine größere Freude gibt es nicht für Gott. Und die Rettung von Seelen ist sein tiefster und inniglichster Wunsch. Und für dieses Werk hat er, wie zu allen Zeiten, auch heute ein treues Volk berufen und gerufen. Dieses Volk heute heißt Laodicea. Was hat 1844 begonnen? Das Gericht. Das Gericht. Was bedeutet Laodicea? Wer weiß das? Laodicea bedeutet Volk des Gerichts. Wir leben wirklich am Finale, am Ende dieser Weltgeschichte. Die Welt befindet sich in einer gewaltigen Krise. Europa befindet sich in einer gewaltigen Krise. Vor einer Woche haben wir etwas Übles erlebt. In einer Dimension, wie es Europa nicht kennt. Der Islamische Staat hat sich hier eingenistet in Europa. Es gibt genügend Schläfer, die nur darauf warten, auf den richtigen Zeitpunkt so etwas zu machen wie letzte Woche. Die Welt, der ganze Erdkreis wundert sich darüber, ist empört. Wie kann das sein? Wie kann so etwas passieren? Große Politiker, Denker, Wissenschaftler, Philosophen, egal, Spezialisten, alle stehen vor dem gleichen Problem, Ratlosigkeit. Was ist des Rätsels Lösung? Wie können wir dieses Problem beseitigen? Guter Rat ist teuer, doch woher kommt der gute Rat? Überall Schulterzucken, verzweifelte Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Umso mehr ruft uns Gott auf, die Fackel der Wahrheit mit gestreckten Händen nach oben zu halten. Vorwärts im Glauben, vorwärts in der Kraft des Heiligen Geistes, denn Jesus kommt bald. Nein, ich meine nicht bald, so wie, naja, wann hast denn du Urlaub? Bald. Das ist eine Art von bald. Wenn ich aber jetzt frage, wann gibt's Essen? Und meine Frau sagt bald, dann ist das ein anderes bald. Das ist nicht mehr so lang. Dieses Bald, meine ich, wenn Jesus wiederkommt, ist es wirklich, wirklich sehr nahe. Doch bevor wir bereit sind, dieses Werk in der Kraft Gottes zu tun, muss der Herr uns vorbereiten. Es ist ein heiliges Werk. Für diese Aufgabe möchte der Herr auch geheiligte Werkzeuge haben. Menschen, die ihr Leben Christus ohne Einschränkung völlig und ganz übergeben haben. Hat sein Volk, Laodicea, das getan? Wo steht Laodicea heute und was genau ist das Laodicea-Problem. Dazu müssen wir jetzt die Botschaft Jesu an Laodicea lesen. In Offenbarung 3 finden wir sie. Das sind jetzt 8 Verse. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und da sagt Jesus: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbart werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Im ersten Teil beschreibt Jesus das Problem von Laodicea, und im zweiten bietet er die Lösung an. So wie Laodicea beschreibt, die Diagnose von Laodicea ist eine Katastrophe. Was macht der Herr mit dieser Gemeinde in diesem Zustand? Er sagt, er speit sie aus seinem Mund. Wir leben also in einer völligen Fehleinschätzung unserer Ist-Situation. Wir glauben tatsächlich, dass wir okay sind. Wir sind reich und haben alles. Aber es kommt nicht darauf an, was wir glauben, sondern was wirklich Fakt ist. Und Fakt ist, wir haben ein gewaltiges Problem, denn der Herr würde uns in diesem Zustand, sagt er, verstoßen, ausspeien. Was also ist das Laodicea-Problem? Eine völlige Fehleinschätzung unserer Ist-Situation. Vielleicht ein Beispiel. Wer ist in der Jugendzeit gerne gesprungen von euch? So über Gräben, über Holzstämme, machen alle Kinder gerne. Wenn wir jetzt heute so einen Graben sehen würden, der vielleicht 4 oder 5 Meter breit ist und ein Bach fließt durch. Und ich denke, ich nehme mal Anlauf, ja, und los geht's. Tja, da merke ich plötzlich, wie ich bis hier im Wasser stehe am Ende. Warum? Weil ich vielleicht die letzten 10 oder 20 oder 30 Jahre das nicht mehr gemacht habe, aber ich weiß, ich habe das früher gemacht. Das war kein Problem. Aber heute, ich habe mich komplett verschätzt. Das war eine Fehleinschätzung von mir. Und das Resultat war volle Pleite. Genau das ist die Situation mit Laodicea. Wir schätzen eine Situation ein, wie wir sind, aber Gott sagt, es ist eine Fehleinschätzung. Es ist nicht so. Aber damit endet die Geschichte nicht, sondern jetzt kommt auch die Lösung. Aber schauen wir uns mal kurz das Problem tiefer an. Was ist Gottes Absicht und Ziel mit Laodicea? Er möchte uns aus unserem Zustand, dieser Fehleinschätzung, herausrufen. Aus diesem Zustand des geistigen Tiefschlafs. Wach auf, Laodicea, das ist sein Ruf heute an dich und an mich. Christus klopft an die Tür des Herzens. Wer ihn einlässt, mit dem wird er das Mahl nehmen, haben wir gerade gelesen. Aber jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Jesus sagt zu Laodicea, siehe, ich klopfe an deine Tür. Warum muss Jesus an unsere Tür klopfen? Wir sind doch seine Kinder, seine Gemeinde. Steht unsere Tür für ihn nicht Tag und Nacht offen? Ja. Also, das erstaunt mich sehr. Er sagt zu seiner Gemeinde, ich klopfe an deiner Tür und wer auftut, zu dem werde ich eingehen. Also haben wir offenbar ein Problem. Unsere Tür steht nicht offen für ihn. Sonst würde er einfach reingehen. Und warum nicht? Kann es sein, dass unsere Tür vielleicht noch für andere Dinge offen steht? Kann es sein, dass sogar der Feind noch Zugang hat zu unserer Herzenstür? Kann es sein, dass wir die Welt vielleicht doch noch manchmal mehr lieben, als uns wirklich bewusst ist oder als wir es möchten? Jesus war kein Weltmensch. Sein Platz war nicht die Welt. Er hat in der Welt gewirkt, aber er war kein Weltmensch. Das ist das Herrschaftsgebiet Satans, die Welt. Satan ist ein wahrer Meister auf dem Gebiet der Verführung, doch Christus kennt ihn und seine Pläne. Und genau deswegen hat er Laodicea exakt analysiert und uns durch seinen Diener Johannes gewarnt vor dieser Situation. Satan verführt nicht nur die Welt, die hat er ja schon, sondern Christus sagt, das größere Problem ist, dass er sogar die Auserwählten verführen will. Und da sind wir jetzt wieder bei Laodicea. Die Welt gehört ihm. Seine größte Anstrengung gilt der Verführung der Auserwählten. Wenn er es schafft, sie zu verführen, dann hat er eigentlich alle. Der Feind arbeitet gerade auf Hochtouren an Laodicea. Er unternimmt alle Anstrengungen, um Laodicea in seinem Zustand der völligen Fehleinschätzung zu behalten. Ein jeder, der die Warnung Gottes ernst nimmt, der sich Christus von Christus wachrütteln lässt, jeder, der die Augensalbe von Jesus annimmt, also dem Heiligen Geist erlaubt, die Führung in seinem Leben zu übernehmen, der wird dann auch Erstaunliches erleben. Der wird feststellen, was es bedeutet, diesen Vorher-Nachher-Effekt. Ich war blind, doch nun bin ich sehend. Zur Zeit Ellen White, als der Herr unter anderem durch sie auch einen großen geistlichen Aufbruch herbeiführen wollte, wirkte Satan dem Ganzen mächtig entgegen. Er bediente sich derer, die ihre Herzen Christus nicht übergeben hatten, und führte einen großen geistlichen Abfall herbei. Diese Zeit ist auch bekannt über die Zeit des großen Alpha-Abfalls, von der Ellen White spricht. Und sie schreibt, dass es kurz vor der Wiederkunft Jesu einen Omega-Abfall geben wird. Der wird noch stärker sein als der zu ihrer Zeit. Zu ihrer Zeit war es ja Kellogg's, Kenwright, Bellinger, ein paar der größeren zu ihrer Zeit, die angefangen haben, eine verkehrte Botschaft zu predigen. Kellogg's mit dem berühmten Buch, wie hieß es nochmal, The Living Temple, danke, The Living Temple. Und Bellinger war einer, der die Botschaft von ganzem Herzen verkündigt hat, was die Pioniere damals unter Gebet und Tränen nächtelang herausgefunden haben. Die kostbaren Wahrheiten hat er plötzlich auf den Kopf gestellt, hat die Heiligtumslehre völlig untergraben, hat angefangen, Irrlehren in die Gemeinde zu bringen. Das war der Beginn, und viele folgten auch diesen Irrlehrern. Das war der Beginn des Alpha-Abfalls. Und Ellen White schreibt, genau das wird sich wiederholen am Ende der Zeit, aber in einem noch viel größeren, subtileren Ausmaß. Der Alpha-Abfall kam zu Beginn der Endzeitgemeinde, zu Beginn dieser Bewegung Gottes, als die Gemeinde sich entwickeln sollte und wachsen sollte. Und der Widersacher hatte wirklich Angst, dass diese Gemeinde, diese Bewegung, etwas in Bewegung setzt. Deswegen suchte er sich Diener aus, die diesen Alpha-Abfall in Bewegung setzten in der Gemeinde. Der Omega-Abfall kommt jetzt, wo das Werk abgeschlossen werden soll. Denn wisst ihr warum? Wovor hat Satan am meisten Angst? Vor der Wiederkunft Jesu. Und er weiß. Er weiß genau, wir stehen so kurz davor. Er wird alles tun, um sie zu verhindern oder zu verzögern. Aber er wird weder das eine noch das andere tun können, wenn wir als Volk Gottes diese ernste Botschaft annehmen. Wenn wir nicht bereit sind aufzuwachen, werden wir den Abfall und die Verführung akzeptieren. Und das wird tragisch sein. Und ich hoffe und ich bete, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, um dem entgegenzuwirken. Wir brauchen Christus heute mehr denn je. Überleg mal, derjenige, der es geschafft hat, Satan, vollkommene Wesen, die tausendmal intelligenter sind als wir, ich rede von den Engeln, der es geschafft hat, ein Drittel von ihnen, ich glaube, die Schar können wir gar nicht zählen, zu verführen. Was ist dann der Mensch für ihn? Was sind wir im Gegensatz zu vollkommenen Wesen? Wir haben nicht mal so viel Intelligenz im Vergleich. Wir sind gebrochene Sünder. Und wenn er es geschafft hat, diese vollkommenen Wesen zu verführen, was sind dann wir für ihn? Ein Kinderspiel. Aber nicht, wenn Christus in uns wohnt. Weil dann kämpft er nicht mehr gegen uns. Lasst uns aufwachen. Wir leben in der Zeit des finalen Abfalls. Jesus steht vor der Tür und klopft und klopft und klopft. Haben wir ihm, hast du ihm geöffnet? Darf er in deinem und meinem Herzen wohnen, aber ohne Untermieter, er allein, kompromisslos? Wach auf, Laodicea, wach auf. Im Buch Frühe Schriften, Seite 275, schreibt Ellen White, und sie hatte da ein Gesicht über die Sichtung. Ich fragte nach der Bedeutung dieses Sichtens, das ich gesehen hatte. Es wurde mir gezeigt, dass es durch das geradlinige Zeugnis des treuen Zeugen an die Gemeinde zu Laodicea hervorgerufen wurde. Dieses wird seine Wirkung im Herzen dessen haben, der es annimmt und ihn dahin bringen, das Banner hochzuhalten und die reine Wahrheit zu verkündigen. Das ist die Auswirkung der Botschaft des treuen Zeugen an Laodicea. Wird die Wirkung im Herzen haben, der es annimmt und ihn dazu bringen, das Banner der Wahrheit hochzuhalten und die Wahrheit, die reine Wahrheit zu verkündigen. Aber sie schreibt auch, etliche werden dieses offene, direkte Zeugnis nicht ertragen. Sie werden sich ihm widersetzen und dies wird unter dem Volk Gottes eine Sichtung hervorrufen. Deutlicher kann es nicht formuliert werden. Wie kostbar diese Warnung, ihr Lieben. Der treue Zeuge Jesus möchte unsere Fehleinschätzung korrigieren, damit wir gerettet werden. Doch leider gibt es welche, die sich dieser Botschaft widersetzen. Mit dem Omega-Abfall verfolgt der Feind ein großes Ziel. Er wird dafür sorgen, dass die Warnungen Gottes missachtet werden und wird einige aus Laodicea gegen diejenigen aufhetzen, die dem Volk Gottes durch die Warnbotschaft die Augen öffnen wollen. Dieser große Abfall ist bereits mitten im Gang. Die Laodicea-Botschaft beschreibt eine Situation, die in ihrer Herrlichkeit kaum zu übertreffen ist. Was möchte Christus? Er klopft an unsere Herzenstür. Wir, unsere Aufgabe ist es, die Tür zu öffnen, ihn reinzulassen, ihm Einlass zu gewähren, was dadurch geschieht, dass wir die Augensalbe, die er uns empfiehlt, dringend zu kaufen, annehmen. Wir brauchen die Taufe mit dem Heiligen Geist täglich. Durch diese tägliche Taufe mit dem Heiligen Geist lebt Christus in seiner ganzen Fülle in uns. In Galater 2, Vers 20 sagt ja Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Punkt. Mein Ich ist gestorben. Jetzt führt jemand anders mich. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was dazu führt, dass wir durch seine Gerechtigkeit, durch die Gerechtigkeit Christus zu Gerechten werden vor Gott. Er rechtfertigt uns, er heiligt uns, wenn er in uns lebt. Sodass wir dann die Kleider der Gerechtigkeit, das weiße Gewand, von ihm auch erhalten. Das weiße Gewand, ihr Lieben, sagt Ellen White, ist sein Charakter, der in seinen Kindern sichtbar wird, wenn nicht mehr wir selbst, sondern er in uns lebt. Das Gold, das im Feuer geläutert ist. Gott möchte, dass sein Charakter in uns immer mehr und mehr Gestalt gewinnt. Und sein Charakter ist eine Umschreibung der 10 Gebote. Die 10 Gebote spiegeln den Charakter Gottes wider. Und wenn wir zulassen, dass Christus in uns lebt, werden wir sein wie er, wenn er wiederkommt. Christus möchte, dass wir so werden, wie er den Menschen ursprünglich geschaffen hat, nach seinem Bild. Satan weiß das alles und deswegen möchte er es verhindern. Er kennt die ganzen Verheißungen für diejenigen, die überwunden haben die Sünde in ihrem Leben. Er weiß auch, dass er die Adventisten nicht dazu verführen kann, die 10 Gebote öffentlich abzulehnen und zu sagen, sie seien nicht mehr gültig. Das weiß er. Aber stattdessen würde er auf eine trügerische Art und Weise daran arbeiten und Menschen dahin führen, sie zu ignorieren. Ist doch viel subtiler, ist doch viel einfacher. Er betrügt das Volk Laodicea und lässt es glauben, es sei unmöglich, Gott völligen Gehorsam zu leisten und die Gebote zu halten. Das ist ein Teil des großen Omega-Abfalls, vor dem Ellen White ausdrücklich gewarnt hat. In das Leben Jesu schreibt sie, ich habe das alles jetzt englisch gelesen und habe immer die englische Seitenzahl rausgeschrieben. Wenn ihr nachher die Quellen braucht, gebe ich euch sie gern. Seite 24. Satan stellt die Gebote Gottes, die ein Ausdruck der Liebe sind, als etwas Selbstsüchtiges dar. Er erklärt, dass es unmöglich für uns ist, ihnen zu gehorchen. Damit klagt Satan Gott an. Er stellt ihn als selbstsüchtig und egoistisch dar. Und jetzt hört bitte genau zu. Gott möchte seine Gemeinde dazu gebrauchen, um zu beweisen, dass Satan Unrecht hat. Und wie? Indem wir lebendige, wandelnde Zeugnisse Jesus sind, die seine Gebote von ganzem Herzen und mit voller Hingabe halten. Und warum? Weil Jesus in uns lebt. Ganz einfach. Das ist es, warum Satan so hart an der letzten großen Verführung arbeitet. Er will beweisen, dass es unmöglich ist, die 10 Gebote zu halten und auch kein siegreiches Leben in Christus mit dem Sieg über die Sünde möglich ist. Diejenigen, die diese Verführung akzeptieren, werden niemals Gottes heilige Absichten für sein Volk verstehen und auch nicht bereit sein für die Wiederkunft Jesu. Und achtet darauf, was Ellen White schreibt, das Southern Review. Absoluter Gehorsam ist erforderlich und diejenigen, die sagen, es sei unmöglich, ein perfektes Leben zu führen, bezichtigen Gott der Ungerechtigkeit und Unwahrheit. Da gibt es eine Menge Adventisten heute, die gemeinsam mit vielen anderen Christen sagen, dass es unmöglich ist, ein Leben im Sieg über die Sünde zu führen. Sie realisieren nicht, dass sie gerade in voller Übereinstimmung mit Satan sind und damit Gott der Ungerechtigkeit und Lüge bezichtigen. Sie haben die Verführung Satans akzeptiert. Solange wie die Gemeinde diese Einstellung besitzt, dass ein siegreiches Leben über die Sünde nicht möglich ist, wird sie niemals aus ihrem Laodicea-Zustand herauskommen. Das volle Evangelium der Befreiung von allen Sünden wird nicht verkündigt und das Volk Gottes ist noch nicht bereit für die Wiederkunft. Und besorgt über diese Situation, schreibt Ellen White, der Herr sehnt sich danach, dass sein Volk durch das Ergebnis von Gehorsam seinen Prinzipien und Geboten gegenüber Satan die Antwort auf seine Anklagen präsentiert. Also durch den Gehorsam, wenn Christus in uns lebt und die Welt sieht, es ist möglich, dass die Macht der Sünde im Menschen gebrochen wird, wenn Christus lebt, dann hat Satan keine Chance mehr. Dann muss auch er kapitulieren. Dann muss er sagen, ich habe Gott angeklagt, aber ich hatte Unrecht. Weiter sagt sie auch in Desire of Age, Leben Jesu, Seite 671, das Ebenbild Gottes ist wiedergegeben worden im Menschen. Die Ehre Gottes, die Ehre Christi, wird durch den perfekten Charakter seines Volks bestätigt. Die Situation ist wirklich ernst. In Offenbarung berichtet uns Johannes von dem letzten Werk, das der Herr in seiner Gemeinde tun wird, nämlich die Vollendung seines Geheimnisses. Wir lesen dazu kurz Offenbarung 10, Vers 7, damit wir verstehen, worum es da geht. Offenbarung 10, Vers 7. Da lesen wir, sondern in den Tagen, wenn der 7. Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Dieser Prozess ist gerade mitten im Gange. Aber was ist das Geheimnis Gottes? Und das erklärt Paulus in Kolosser 1. 25 bis 27. Kolosser 1, 25 bis 27. Da sagt Paulus, ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In völliger Übereinstimmung mit Paulus stellen wir fest, das Geheimnis Gottes ist Christus in dir und in mir. Unsere einzige Hoffnung und Herrlichkeit. Nur so können wir Gott verherrlichen, indem Christus in uns lebt und wir seinen Charakter widerspiegeln. Jesus war seinem Vater in allen Dingen gehorsam. Die Gebote waren tief und fest in seinem Herzen verwurzelt. Der Herr bereitet sein Endzeitvolk auf die letzten großen Ereignisse vor. Wenn das Geheimnis Gottes vollendet wird, am Ende der Zeit, also Christus in uns lebt, ein Volk, ein gereinigtes Volk auf dieser Welt existiert, in denen Christus lebt, dann werden wir erleben, was Johannes in Offenbarung 18, Vers 1 meinte. Und die Erde wurde erfüllt von seinem Glanz. Die Welt wird sehen, dass ein Leben in Christus ohne Sünde möglich ist. Die Welt wird geblendet sein von dem Charakter Jesu, der sich in seinen Kindern offenbart. Und dieses Geheimnis Gottes ist das Evangelium unseres Erlösers Jesu Christi, das Evangelium der Befreiung von unseren Sünden. Es ist Jesu perfekter Gehorsam den Geboten gegenüber, der sich in unserem Leben widerspiegelt und offenbart. Christus in uns, das ist alles. Das ist es, warum der Omega-Abfall so gefährlich ist. Das Geheimnis Gottes, Christus in uns, ein siegreiches Leben in Christus, sein Charakter spiegelt sich wieder in uns. Die Macht der Sünde ist gebrochen, die Erde wird erfüllt werden von seinem Glanz. Die vorherrschende Macht in dieser Welt jedoch ist die Sünde. Und sie ist bereits so großflächig verbreitet, dass sie auch vor Laodicea keinen Halt gemacht hat. Es werden viele in Laodicea aufstehen und die Botschaft von dem Geheimnis Gottes verwerfen. Sie werden sie als lügenhaft, als fanatisch, als schwärmerisch darstellen. Dazu äußerte sich Ellen White sehr besorgt und sagte in Review and Herald am 27. Mai 1890, die dritte Engelsbotschaft wird nicht verstanden werden. Das Licht, welches die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten soll, wird als ein falsches Licht dargestellt werden von denen, die sich weigern, in diesem fortwährenden Licht zu wandeln. Erinnern wir uns daran. Die Herrlichkeit Gottes ist sein Charakter, mit dem die ganze Erde durch sein Volk in Glanz und Herrlichkeit erleuchtet wird. Und Gottes Gebote, ihr Lieben, sind nicht mehr und nicht weniger als eine Umschreibung seines Charakters. So ist Gott. Er tötet nicht, er lügt nicht, er ist nicht neidisch. So ist Gott. Gott ist Liebe. Jesus kam in diese Welt nicht, um zu zeigen, was Gott tun kann, sondern um zu zeigen, was der Mensch tun kann durch den Glauben in Gottes Kraft. Der Mensch wird durch den Glauben zu einem Teilhaber der göttlichen Natur und wird so jede Sünde überwinden können, von der er bedrängt wird. Ellen White. Our high calling. Weiter schreibt sie, derjenige, der keinen ausreichenden Glauben in Christus hat und nicht glaubt, dass er ihn von Sünde befreien kann, hat nicht den notwendigen Glauben, der ihm den Eintritt ins Reich Gottes gibt. Diejenigen, die den Omega-Abfall akzeptieren, müssen die Aussagen Ellen Whites einfach nur wegerklären oder abweisen. Doch im großen Kampf beschreibt sie, wie es sein wird, wenn Menschen am Ende der Gnadenzeit ohne Vermittler vor einem durch und durch heiligen Gott stehen und bestehen müssen. Die Reichweite dieser Tragödie ist uns, glaube ich, nicht wirklich bewusst. Und Satan weiß diese Dinge alle und wird alles tun, um einige aus Laodicea dazu zu bringen, die große Verführung, also die Lehre, dass der vollständige Sieg über die Sünde unmöglich ist, zu akzeptieren. Er weiß, dass dieser Sieg nur dadurch kommen kann, wenn Christus sein Leben in uns lebt. Das Geheimnis Gottes. In den späten 1800er Jahren schienen die Adventisten den Blick dafür verloren zu haben, was der Kern, das Herz und die Seele ihrer Botschaft ist. Der Herr sorgte dann dafür, dass dieses reine Evangelium wieder Eingang fand in seine Gemeinde. Das geschah 1888. Durch zwei Männer, Wegener und Jones. Und die Botschaft lautete, summa summarum, Christus unsere Gerechtigkeit. Und diese Situation von damals, 1888, beschreibt Ellen White so, der Herr in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit sandte eine äußerst kostbare Botschaft an sein Volk durch Wegener und Jones. Diese Botschaft hatte den Zweck, das Opfer für die Sünden der ganzen Welt, Jesus Christus, wieder zu erhöhen. Der Inhalt der Botschaft war schlicht und ergreifend Gerechtigkeit durch den Glauben. Menschen werden dazu eingeladen, durch den Glauben die Gerechtigkeit Jesu zu empfangen, welche offenbar wird durch den Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber. Herrlich wird das Ergebnis sein, wenn wir den Heiligen Geist in vollem Maße empfangen und die Botschaft der Gerechtigkeit durch den Glauben unter dem Volk Gottes eine volle Annahme findet. Die dritte Engelsbotschaft wird dann mit Kraft und Vollmacht verkündigt werden. Der Spätregen wird das Werk des Herrn vollenden und wir werden unseren Erlösern in den Wolken des Himmels kommen sehen. Das Allerschönste dabei ist, wir werden bereit sein. Oder noch viel schöner, wir werden ihn sogar sehnsüchtig erwarten. Das Untersuchungsgericht im Himmel schreitet vorwärts. Die Sünden der aufrichtigen, reumütigen Gläubigen werden gerade aus dem Heiligtum beseitigt und vollständig entfernt. Hier findet ein besonderes Werk der Reinigung statt, nämlich die Sünden des Volkes Gottes auf dieser Erde werden ein für alle Mal gesühnt. Wenn dieses Werk, was in Kürze geschehen wird, vollständig abgeschlossen ist, dann werden die Nachfolger Jesu bereit sein für seine Wiederkunft. Und Satan weiß, wie enorm wichtig es ist für das Volk Gottes, die tägliche Taufe mit dem Heiligen Geist zu verstehen, wodurch sie Gerechtigkeit durch den Glauben empfangen. Er arbeitet sehr hart daran, Verwirrung in diese kostbaren Wahrheiten zu bringen. Durch etwas tolerantere und liberalere Sichtweisen des Evangeliums hat er auch schon große Erfolge damit erzielt. Wie tolerant ist Gott der Sünde gegenüber? Hatten wir letztes Mal. Absolut null. Wenn er Sünde akzeptieren würde, hätte Jesus nicht sterben müssen. Was wäre passiert, wenn Jesus gesündigt hätte? Die Geschichte der Erlösung hätte an dem Punkt ihr Ende gefunden. Wir würden heute mit Sicherheit nicht mehr hier sitzen. Und wenn, dann ohne Hoffnung. Wenn der himmlische Vater keine einzige Sünde an Jesus akzeptiert hat, warum sollte er das dann an uns tun? Mit welcher Begründung? Denkt an das Geheimnis Gottes, welches er an uns durch sein Volk vollenden wird. Wenn du Christus erlaubst, in dir zu leben, dann kannst du nicht gleichzeitig auch der Sünde erlauben, in dir zu leben. Entweder die Sünde wohnt in dir oder Christus. Beides gleichzeitig geht nicht. Einer muss weichen. Es ist ganz einfach. Wir haben auf der einen Seite Christus, auf der anderen Seite Satan, der die Sünde in uns wohnen lassen will. Wohnt die Sünde in dir, muss Christus ausziehen. Wohnt Christus in dir, muss die Sünde ausziehen. Die beiden verstehen sich nicht. Und jeder hat den Anspruch, alleine zu sein. Jeder möchte alleine in uns wohnen. Aber zusammen geht nicht. Noch scheinen die Dinge ganz normal zu laufen. Es gibt böse Menschen, es gibt gute Menschen, es gibt Atheisten, Muslime, Christen, es gibt Schwarze, es gibt Weiße, es gibt alles auf dieser Welt. Jeder macht, was er will. Gott greift nicht ein, er lässt jeden so walten, wie es ihn gut dünkt. Doch ihr Lieben, im Psalm 50 macht der Herr uns klar, dass dies alles nur einen Anschein erweckt, als würde er tatenlos zusehen. Ich lese ein paar Verse aus Psalm 50. Ich lese dort die Verse 16 bis 21. Jeder macht, was er will, alle Menschen leben ihren Willen aus, ihr eigenes Ich. Aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Deinen Mund lässt du Böses reden, deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wieder deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du und ich schweige. Da meinst du, ich sei so wie du. Dann sagt er, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Noch läuft alles seinen gewohnten Gang. Der Mensch tut, was er will. Und weil Gott nicht eingreift und ihn nicht gleich bestraft oder ihn verhindert daran, warum sollte Gott das tun? Hat der Mensch nicht einen freien Willen bekommen? Natürlich hat der Mensch, er kann tun, was er will. aber er wird für sein Handeln Verantwortung ablegen vor Gott. Und das bringt Gott hier ganz klar zum Ausdruck. Es ist so, dass wir heute in einer Situation leben, wo wir uns die Frage stellen müssen, wenn wir so hineinschauen in die Welt, hat Gott den Menschen geschaffen oder hat der Mensch Gott geschaffen? Selbstverständlich ist die Antwort klar, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Aber wir leben so, oder viele leben so, als hätten sie Gott geschaffen. Gott richtet sich nach mir, so wie es David in dem Psalm sagt. Ich tue das und das und das und Gott, der greift nicht ein, das passt ihm. Wir sind auf einer Linie. Ich habe meinen Gott geschaffen, der akzeptiert mich, ich akzeptiere ihn, wir sind Freunde. Was für ein Trugschluss. Ist die Bekehrung ein einmaliger Vorgang? Nein, Bekehrung geschieht täglich. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass die tägliche Taufe mit dem Heiligen Geist unabdingbar ist. Sie ist so notwendig wie das tägliche Wasser und Brot für uns. Paulus sagt in 1. Korinther 15, ich sterbe täglich. Also er übergibt sein Leben täglich Gott. Ich hatte mal eine Aussage gehört von einem Bruder, warum brauche ich das? Ich habe doch einmal zu Gott Ja gesagt bei meiner Taufe. Das reicht doch. Warum feiern wir dann immer wieder Abendmahl? Warum kommen wir überhaupt jeden Sabbat in den Gottesdienst? Warum beten wir denn überhaupt täglich? Warum studieren wir die Schrift? Können wir doch alles lassen. Wir haben doch einmal Ja gesagt, jetzt lebe ich mein Leben. Bin doch mit Gott. Das ist naiv, so zu denken. Die tägliche Kreuzigung unseres Ichs und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist durch nichts zu ersetzen. Die größte Gabe, die ein Mensch auf Erden bekommen kann, ist der Heilige Geist, also Christus in dir. Und weiter sagt Paulus in 2. Korinther 1, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Es ist eine tägliche Taufe mit dem Heiligen Geist. Von Tag zu Tag. Nicht nur einmal empfangen bei meiner Bekehrung oder Taufe und das war's, ich habe jetzt den Geist Gottes. Wenn das so wäre, dann sind die Bemühungen des Widersachers, Satans, völlig umsonst. Kann er sich sparen. Wenn wir einmal den Geist empfangen haben und wir sind jetzt Kinder Gottes, dann braucht Satan ja gar nichts mehr machen. Was kann er da noch machen? Seine Bemühungen wären völlig umsonst. Sagt Paulus nicht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens? Ist das nicht ein täglicher Kampf? Und warnt uns Petrus nicht vor dem brüllenden Löwen, der da umhergeht und versucht zu verschlingen jeden, den er kann? Ohne den Heiligen Geist, mit dem wir täglich getauft sein müssen, tägliche neue Übergabe an Christus, werden wir garantiert verführt und dem großen Omega-Abfall erliegen. Wir werden die Täuschung nicht bemerken. Durch den Heiligen Geist lebt Christus in seinen Nachfolgern. Paulus bekräftigt es doch in Galater 2, was wir vorher gelesen haben. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Geheimnis Gottes. Christus in uns. Wenn wir Christus erlauben, in uns zu leben, dann wird Gewaltiges geschehen. Unsere Prioritäten werden plötzlich neu geordnet. Du stehst morgens auf, du setzt dich mittags hin, du gehst abends zu Bett. Deine Gedanken sind stets bei Christus. Er ist dein neuer Führer geworden, nicht mehr du. Er führt dich jetzt. Die Welt mit ihren Verlockungen und Angeboten werden dich nicht mehr interessieren. Du bist jetzt ein neuer Mensch. Paulus drückt es in Philipper 3, Vers 8 ganz treffend aus. Da sagt er, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und dann sagt er, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Gewaltig. Das, was mir früher wichtig und wertvoll war, achte ich für Dreck. Jetzt weiß ich, was wichtig und wertvoll ist. Die Gedanken kreisen nur noch um die ewigen himmlischen Dinge. Das Einzige, was dich in dieser Welt noch interessieren wird, wenn Christus in dir lebt, dann ist es die Rettung von den Menschen da draußen. Das ist es, warum Christus in dir lebt. Da draußen werden täglich Tausende und Abertausende Menschen zu Grab gelassen, ohne auch nur einen Funken Hoffnung der Erlösung gehabt zu haben in ihrem Leben. Das ist die Tragik der Sünde. Wenn Christus in uns lebt, werden wir begreifen, wie wichtig ein Menschenleben wirklich ist. Unsere persönlichen Bedürfnisse und Wünsche rutschen auf der Prioritätenskala nach unten und stattdessen rutschen die Bedürfnisse und Wünsche Gottes an die erste Stelle, nach oben. Wir werden mit einer noch nie dagewesenen Freude Menschen zu Christus führen wollen. Es gibt kein wichtigeres Werk auf dieser Erde als die Rettung von Seelen. Dazu ist Christus gekommen und dazu hat er seine Nachfolger berufen und beauftragt. Doch das kann nur in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Darum brauchen wir die tägliche Taufe, die tägliche Erneuerung durch den Geist und durch sein Wort. Wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, werden wir die Gesinnung Jesu haben. Wir werden die gleichen Vorlieben, die gleichen Abneigungen. Wir werden die Liebe zur Wahrheit, den Hass zur Sünde haben, wie Jesus selbst. Wir werden das gleiche Verlangen haben, dem Vater im Himmel gehorsam zu sein, wie Christus es auf Erden tat. Und wir werden die gleiche Leidenschaft mit Jesus teilen, nämlich die Rettung von Seelen. Wenn wir das wirklich verstanden haben, dass es ein echtes Vorrecht ist, Christus zu kennen, dann werden wir unsere höchste Freude im Gehorsam gegenüber Gott finden. In Johannes 6 sagt Jesus, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich glaube, das ist ein sehr großes Problem, die völlige Willensübergabe heute. Der Mensch wird heute von der Welt ganz anders geprägt. Glaube an dich, du selbst bist dein Mann. Geh du voran, glaube, dass du es schaffen kannst. Und Gott sagt, nein, glaube, dass ich es in dir vollbringe. Du selbst wirst nichts tun können. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen ist das ein großes Problem, das so zu verinnerlichen, dass wir unser Ich völlig abgeben, unseren Willen und sagen, jetzt lebst du in mir. Führe mich, wie du es willst. Wenn du eine Bergtour machst, nehmen wir an, es ist eine relativ gefährliche Bergtour. Du hast einen Bergführer, ihr seid 10 Leute in der Gruppe und der Bergführer sagt, Leute, hört genau auf mich. Folgt mir auf Schritt und Tritt. Keiner geht nach links, keiner nach rechts. Ich kenne diese Berge genau. Ich kenne die Tücken. Ich kenne die Gefahren. Und ihr seid alle das erste Mal dabei. Wer würde sagen, ach, selber, ich kenne mich aus hier, ich mache es, wie ich will. Ja. Ich glaube, die wenigsten. Wir würden ihm vertrauen, weil er Erfahrung hat und das schon Jahrzehnte macht. Und er kennt jeden Stein und jede Pflanze dort auf diesem Weg. Wer würde auf diesen Führer verzichten wollen? Sagen, ach, geh doch selber, ich kann es allein. Und so ist es auch mit dem himmlischen Vater. Wenn er unser Führer ist, der doch viel mächtiger, viel weiser, viel besser ist als irgendein Mensch, der uns durch Berge führt, wie könnten wir dann sagen, ach, ich bin mein eigenes Ich und ich weiß, was Sache ist. Wenn er alles weiß in unserem Leben, dann können wir ihm wirklich vertrauen, denn er macht keine Fehler. Und das ist die Gnade und das Vorrecht, ihn zu kennen. Also von ihm möchte ich mich wirklich führen lassen, jeden einzigen Schritt. Wir können deutlich und klar erkennen, warum Jesus seiner Gemeinde Laodicea den dringenden Rat gibt, Augensalbe, also den Heiligen Geist anzunehmen. Es ist der einzige Weg, aus unserer geistlichen Blindheit und Schwäche herauszukommen. Er legt es uns so dringend ans Herz. Unsere gewaltige Fehleinschätzung unseres Zustands wird dazu führen, dass wir der Verführung des Feindes erliegen werden. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Kein Krieg, der je auf dieser Erde stattgefunden hat, wie grausam und brutal er auch je gewesen sein mag, ist vergleichbar mit diesem echten Kampf, der hinter den Kulissen tobt. Diesen geistlichen Kampf zwischen Satan und Christus. Um wen geht es in diesem Kampf? Um die gesamte Menschheit. Da geht es nicht um Gebiete, Kriegsgebiete, sondern um die gesamte Menschheit. Um dich und um mich geht es in diesem Kampf. Satan möchte dich und mich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln in den Abgrund reißen. Er will uns verführen, ablenken, wegzerren von Christus. Doch Jesus hat ihn schon längst durchschaut. Darum und genau darum gibt er uns Laodicea durch sein Wort Weisung und Sicherheit und Warnung, wie wir diesen Schlingen des Bösen entkommen können. Die Schlacht wird am Ende der Zeit, also in Kürze, ihren Höhepunkt erreichen. Es wird der gewaltigste Kampf sein, der je im Universum stattgefunden hat. Weder du noch ich sind in der Lage, gegen die Mächte der Finsternis etwas auszurichten. Es sei denn, das Geheimnis Gottes, Christus, in uns. Denn wenn nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, dann ist es auch Christus, der in mir kämpft. Und Christus hat bekanntlicherweise noch nie einen Kampf verloren. Ohne das Geheimnis Gottes, Christus in uns, brauchen wir uns keine Hoffnung zu machen. Ohne Christus haben wir garantiert verloren, denn Satan wird uns durch seine geschickte Täuschungen erfolgreich in die Irre leiten. Darum ist es so wichtig, aus diesem Zustand, in dem sich Laodicea befindet, herauszukommen. Ellen White formuliert es folgendermaßen in Letter 15: Nichts, gar nichts, außer die Taufe mit dem Heiligen Geist, kann die Gemeinde Gottes in ihre richtige Position bringen und das Volk des Herrn vorbereiten für den sich rasant nähernden Konflikt. Satan ist so geschickt, dass wir es aus eigener Kraft nicht vermögen werden, seine Täuschungen zu durchschauen. Er führt immer in Richtung Wahrheit, aber dann kommt ein Punkt, wo eine Lüge mit reinmischt. Aber so schön verpackt, dass wir es nicht merken werden. Seit wann studiert ihr die Bibel? Der eine vielleicht 5 Jahre, der andere 10, der andere 20, der andere 50 oder noch länger. Seit wann studiert ihr die Bibel? Vielleicht haben wir die Bibel schon 10-mal durchgelesen. Vielleicht sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist, und ich hoffe das sehr, und kennen die Wahrheit. Doch ich möchte euch eins sagen. Es gibt einen, der die Bibel seit Jahrtausenden studiert. Und der studiert sie so gründlich, und der macht sich Gedanken und Pläne. Der sitzt da und überlegt sich, wie kann ich das so verändern, dass es dort gar nicht ankommt bei denen. Und das hat er gemacht. Paulus hat das Evangelium zu einem siegreichen Leben über die Sünde verstanden, indem er sagte: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch der Sünde gestorben sind? Fertig. Christus in dir, die Sünde ist gestorben. Römer 6, 1-2. Hier macht Paulus deutlich, dass der Nachfolger Jesu kein Leben in Sünde weiterführt. Natürlich geht dieser Prozess nicht von heute auf morgen, aber durch das Geheimnis Gottes, Christus in uns, werden wir immer mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Der Herr wird seine Kinder aus der Sünde herausführen. Und in Römer 6, Vers 6 bekräftigt er nochmals: Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Es ist vorbei. Ein neues Leben. Der alte Mensch ist tot. Wenn dich der Feind aufs Neue zur Sünde verleiten will, dann glaube, dass deine alte Natur, unser alter Mensch, der uns einst kontrolliert hat, das jetzt nicht mehr tut und du der Versuchung auch nicht mehr nachgeben brauchst. In dem Moment der Versuchung, schau aufs Kreuz nach Golgatha. Schau ins Angesicht deines Erlösers, dessen ganzer Leib mit Blut überströmt war um deinet und meinetwillen. Und dann glaube daran, dass dein alter Mensch tot ist und begraben wurde mit Christus. Glaube es einfach. Jetzt bist du ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Du bist auferstanden mit Christus und er lebt jetzt in dir. Das ist es, was Paulus damit meinte, täglich zu sterben. Und Jesus auch zum Ausdruck brachte: Nimm dein Kreuz täglich auf dich. Glaube es nur, dass Christus die Macht der Sünde in dir brechen kann. Wenn wir die Entscheidung getroffen haben, unserem Willen Gott vollständig zu übergeben, dann können wir sicher sein, dass Christus uns seinen Sieg schenken wird. Das ist die Erfahrung, welche diejenigen haben werden, die aus dem Zustand Laodiceas herauskommen. Sie werden den Spätregen empfangen und bereit sein für die Wiederkunft unseres Herrn. Ihr Lieben, Jesus liebt uns sehr. Der stärkste Beweis wurde vor 2000 Jahren erbracht, doch damit hat er sein Werk nicht beendet. Er hat sein treues Volk durch alle zurückliegenden Zeiten, Jahrhunderte wunderbar geführt. Sollte er dann sein Endzeitvolk Laodicea nicht auch bis zum Ziel führen? Er hat die Gemeinde gegründet, er ist es, der sie führt und er ist es, der sie zum Ziel bringt. Denkt an das Beispiel mit dem Bergführer. Wenn wir dem viel besseren Führer Jesus Christus, nicht in allen Dingen gehorsam sind, dann werden wir abstürzen. Er warnt uns aus Liebe. Der Bergführer, der sagt nicht zu dir, bitte gehen Sie nicht nach links hier, weil er dich hasst. Das sagt er, weil er dich mag und nicht möchte, dass dir was passiert. Noch viel weniger können wir uns auf geistlicher Ebene erlauben, eigene Wege zu gehen. Unbedingter Gehorsam Gott gegenüber ist das Geheimrezept für die Erlösung. Gehorsam durch den Glauben, aus Liebe, weil ich weiß, dass er mich liebt und keine Fehler macht, sehnt sich mein Herz danach, ein Leben nach seinem Willen zu führen. Christus in uns. Ich möchte den Täuschungen Satans nicht erliegen. Ich möchte vorbereitet sein, wenn Jesus wiederkommt. Du auch? Gott segne uns dabei. Amen.